Geduld und Konzentration, um diesen wichtigen Text zu hören. Jesaja 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen versetzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg, und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen, und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm meinen Anteil geben an den vielen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Bleibt noch einen Moment stehen. Francis liest, weil wir viele französische Gäste haben, die Verse 5 und 6 noch einmal auf Französisch vor, bitte.
Ésaïe 53, versets 5 et 6. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Amen. Nehmt bitte Platz. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Frieden ist so ein super Wort und die Sehnsucht aller Menschen. Frieden zwischen Ländern ist so wertvoll und man sieht es dann, wenn Krieg ist zwischen Ländern und der Frieden weg ist. Frieden innerhalb eines Landes und innerhalb einer Gemeinschaft ist so wertvoll und so zerbrechlich. Und der Herr sagt ja, woher kommt denn Krieg, das Gegenteil von Frieden? Er kommt aus euren Herzen. Das heißt, der Frieden muss auch in unserem Herzen anfangen. Er kann nicht gemacht werden durch Organisation und Struktur oder Geld. Er muss im Herzen entstehen und das macht nur der Heilige Geist. Und wenn ein Mensch sagen kann, dass in seinem Inneren, in seinem Herzen Frieden ist, eine Seelenruhe, das ist das Größte. Unser Herz, sagt ja Augustinus, ist unruhig, bis es ruht in dir, oh Gott. Es ist von Natur aus unruhig. Und diese Unruhe kommt von der Sünde. Auch wenn du dich für einen netten Menschen hältst und deinen Nachbarn auch, so bleibt das unveränderlich, dass wir in Sünde geboren sind und auch alle gesündigt haben. Und auch wenn unser Gewissen abgestumpft ist und wir nicht so doll darunter leiden, wie Carla aus dem Puppenspiel gerade gesagt hat, dann ist es doch so, dass die Sünde uns in Unruhe versetzt. Und die Ruhe und der Friede, den wir brauchen, kommt nur aus der Vergebung der Sünde und der Versöhnung mit unserem Schöpfer. Paulus sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus in Römer 5. Dieser Friede ist ein göttliches Geschenk, das man nicht bezahlen kann, aber für das doch einer zahlen musste. Ihr wisst das alle. Aber Petrus sagt ja mal, ich wiederhole mich und sage etwas mehrmals, aber das ist auch gut für euch, für mich ist das auch gut, für euch hoffentlich auch, dass wir uns der Grundlage unseres Glaubens und unseres Lebens noch einmal richtig bewusst werden. Der Prophet Jesaja, aus dem der Text stammt, den wir gelesen haben, hat ein dickes Buch geschrieben. Ich will das kurz ein bisschen erklären. Eine Buchrolle, nicht so ein gebundenes Buch. Die Rolle ist 7 Meter lang. Man hat ja eine gefunden in Qumran. Stell dir mal vor, hat er alles fleißig vollgeschrieben unter der Leitung des Heiligen Geistes im 18. Jahrhundert in Israel. Und er hat nicht nur am Schreibtisch gesessen und geschrieben, ganz sorgfältig, ohne Tippex und ohne Tastatur und so, sondern ganz, ganz, ganz sorgfältig, sondern er hat diese göttliche Botschaft ja auch den Menschen gesagt. Er war ein Prediger, ein Verkündiger, ein Werkzeug des Heiligen Geistes, ein Mann, der von der Heiligkeit Gottes einmal gründlich erschüttert worden war, liest man in Kapitel 6. Er hat eine Vision von Gott auf seinem Thron und er sagt, Hilfe, ich bin verloren, ich bin ein sündiger Mensch, ich muss sterben. Er ist erschüttert von der Heiligkeit Gottes, aber auch begeistert von der Liebe Gottes. Und das gibt er weiter. Von der Liebe Gottes zu Israel und, wir werden sehen, zu allen seinen Geschöpfen. Diese Liebe lässt ihn, den Jesaja, nicht sanft und schmeichelhaft mit sein Publikum reden, sondern hart und krass. Das ist auch befremdlich. Man denkt, wer mich liebt, der muss doch immer lieb mit mir reden. Aber nein, wer mich liebt, der muss auch streng mit mir reden. Das tut Jesaja. Er sagt ihnen von Anfang an, im ersten Kapitel, ich kann das unmöglich alles zitieren, es ist, aber ein bisschen Geduld braucht ihr doch. Im ersten Kapitel, ihr seid so sündig, auch wenn ihr euch selbst für nette Menschen haltet, wahrscheinlich, weil euch Gott egal geworden ist. Ihr seid krank geworden. Ihr habt nicht Grippe, ihr habt nicht Krebs, Fieber, Diabetes oder so, sondern ihr seid innerlich wie ein schwerkranker Mensch, obwohl ihr körperlich topfit seid. Im Herzen krank vor Sünde. Er sagt es in einem krassen Bild, ihr seht aus wie jemand, der frisch verprügelt ist oder verletzt und nicht richtig verbunden. Eure Wunden sind eklig, sie sind nicht verbunden, sie sind nicht behandelt. Ein abstoßender und mitleiderregender Anblick, weil ihr Gott vergessen habt. Ihr könnt sehen und gucken mit euren Augen, aber trotzdem seid ihr wie Blinde, die die Wahrheit Gottes nicht erkennen. Ihr habt Ohren, ihr könnt alles hören, ihr könnt Nachrichten hören, ihr könnt Musik hören, ihr könnt Witze hören, ihr könnt auch die Verkündigungen hören, aber es ist so, als würdet ihr sie nicht hören. Ihr seid wie taub. Ja, man kann euch Gottes Botschaft sagen, wie man will. Es ist so, als hättet ihr es gar nicht gehört. Er sagt ihnen, ihr seid wie eine Prostituierte geworden. Denn ihr seid eigentlich mit Gott verheiratet, aber ihr geht ständig fremd. Ihr habt anderes, was euch wichtiger ist. Ihr habt Götzen, ihr setzt euer Vertrauen auf menschliche Hilfe, statt auf den Gott, der euch geschaffen hat. Und darum werdet ihr bitter enttäuscht werden. Ihr unterdrückt die Schwachen. Alles das sagt Jesaja ihnen. Er sagt einmal, ihr baut Grundstück an Grundstück oder Haus an Haus. Ja, ihr macht eine Reihe von Reihenhäusern und nehmt den Armen das Land weg. Ihr seid korrupt, ihr seid religiöse Heuchler. Der Herr Jesus zitiert später diesen Vers sagt, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und ich zähle das alles auf, damit auch wir vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt sagen, das betrifft mich vielleicht auch. Also dieses Letzte ist natürlich eine ganz große Versuchung. Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen. Wo ist mein Herz? Jesaja ist ein echter Prophet. Das ist wichtig zu wissen. Er ist nicht nur ein Mahner und Warner, sondern einer, der durch Gottes Geist wirklich weit zukünftige Dinge voraussagt. Und deswegen haben auch viele, also die Theologen seit dem 18. Jahrhundert gesagt, dieses ganze Jesaja-Buch kann gar nicht von Jesaja stammen, denn was da beschrieben wird, das konnte er ja selbst gar nicht erleben. Das musste irgendjemand später noch dazu geschrieben haben und hat dann gesagt, das ist auch von Jesaja. In Wirklichkeit war es jemand anders. Aber ich sage, und das sagt ja der Herr selbst auch und Paulus und die Apostel sagen das, das hat alles Jesaja gewusst durch den Heiligen Geist. Und das macht es ja gerade aus, dass er weiß, was passieren wird. Er sagt Kriege voraus mit umliegenden Ländern, die Israel zerstören werden, was auch passiert ist. Er spricht von Ägypten, von Assyrien, von Babylon. Er spricht von den Persern und er spricht sogar, und das ist, was diejenigen, die das studiert haben, am meisten erstaunt, von einem Perserkönig Kores oder Kyros, der erst über 150 Jahre nach Jesajas Tod überhaupt an die Macht gekommen ist. Den konnte der gar nicht kennen, schon gar nicht mit dem Namen. Aber er sagt genau, was passieren wird. Und genauso ist es auch passiert. Und das ist wichtig zu wissen, weil es die Glaubhaftigkeit dieser Botschaft erhöht. Auch für uns. Es heißt, wir können sehen, dass die Dinge eingetreten sind. Und darum sollen wir ihnen vertrauen. Gott benutzt Jesaja, um zu zeigen, auch uns, dass er der Herr der Geschichte ist. Jesaja kündigt durch den Geist Gottes nicht nur Strafe an, sondern eben auch Vergebung. Er spricht immer wieder davon, Gott will durch Jesaja die Menschen, die ihre Sünde eingesehen haben, gewinnen für sich und seine Gemeinschaft. Er kündigt Frieden an. Und im Lauf des dicken Buches, ich weiß nicht, wer von euch das mal komplett durchgelesen hat, es ist das meistzitierte Buch aus dem Alten Testament, also was die Apostel und der Herr ständig zitieren. Die kannten das mehr oder weniger auswendig. Also es lohnt sich auch, dass wir das studieren. Und wenn man es nach und nach liest, dann wird immer deutlicher, wodurch der Friede und die Rettung kommen wird. Durch eine Person. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, nicht durch Geld und nicht durch Organisation. Nicht durch Seelsorge und nicht durch Wunder, sondern durch eine einzigartige Person. Sie wird kommen, und das gehe ich einfach durch einige Stationen des Buches, sie wird kommen durch einen Jungen mit dem Namen Immanuel. Er hat einen besonderen Namen, der Name heißt Gott ist mit uns, der von einer Jungfrau geboren werden wird, Kapitel 7. Sie wird kommen durch ein Kind, das geboren wird, einen Sohn, der gegeben wird, dessen Name starker Gott sein wird und dessen Name Friedefürst sein wird. Kapitel 9. Die Rettung wird kommen durch einen Menschen, der inmitten von schwachen und geistig toten Menschen stark dasteht, wie wenn man einen Baum abgesägt hat und aus dem Wurzelstumpf kommt wieder so ein Spross raus. Bei manchen Bäumen klappt das ja gut, dass daraus wieder etwas wächst und dann hinterher ganz alleine dasteht, wie ein starkes neues Bäumchen oder wieder ein Baum wird. So wird er alleine dastehen, während rundum alles abgestorben ist. Kapitel 11. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Er wird gerecht richten. Die Rettung kommt durch einen, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht, der die Schwachen annimmt. Kennt ihr das alle? Geknicktes Rohr, glimmender Docht. Das heißt, wenn man denkt, um den Menschen braucht man sich nicht mehr zu kümmern, mit dem ist es vorbei irgendwie, ja. Der ist ein hoffnungsloser Fall. Dann kommt dieser Retter und sagt, nein, warte. Darum kümmere ich mich noch. Durch einen, der selbst leidet, sich abmüht und seufzt unter dem Eindruck, niemand hört mir zu und keiner will wissen, keiner will es wissen. Ich mühe mich umsonst ab, keiner will auf mich hören. Kapitel 49. Dieser Retter, der kommen wird, soll nicht nur Israel retten, sondern das Licht für alle Völker. Es ist nicht genug, dass du für Israel leuchtest, sondern ein Licht für alle Völker wirst. Kapitel 49. Von einem, der bereit ist, bei all dem sich ins Gesicht schlagen und anspucken zu lassen, ich glaube, Heinz hat es erwähnt, der bereit ist, einen Preis zu bezahlen, um seine Rettungsmission zu erfüllen. Sein Name wird nicht genannt, ist wie ein Bild, das langsam nach und nach ausgemalt wird. Und dann steht man staunend davor und sagt, was ist das für eine Person? So einen gibt es doch gar nicht. Er heißt einfach der Knecht Gottes. Die Menschen in Israel und Juda sollten wissen und glauben, dass sie einen solchen Retter nötig haben und auch erwarten durften. Einen Superhelden der Gerechtigkeit und Bescheidenheit. Heute wissen wir, er sprach von Christus, dem ewigen Sohn Gottes, den auch wir brauchten und jeden Tag brauchen, den auch ich brauche für meinen inneren Frieden und auf dessen Wiederkommen wir uns genauso verlassen sollen, wie die Leute damals sich darauf verlassen sollten, dass er kommt. 700 Jahre mussten sie warten. Kein Mensch hat 700 Jahre gelebt. Sie sollten damit rechnen, er kommt. Wir auch. Er wird hier so anschaulich dargestellt wie in einer Filmszene, die so krass gestaltet ist, dass man sie nicht mehr vergessen kann. Der Knecht Gottes, der leidet unter Verachtung, darunter missverstanden zu werden, unter fremder Schuld, unter brutaler Behandlung von Menschen, unter Strafe von Gott, der seine menschlichen Quälgeister nicht verflucht, sondern für sie betet. Und der das alles freiwillig erduldet. Die Projektion kann aus, eigentlich. Damit die Strafe zu unserem Frieden auf ihm liegt und der für alles das von Gott zu höchster Ehre erhoben wird. Das war der erste Vers, den wir gelesen haben. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein am Ende. Er wird von Gott erhoben werden in die höchste Ehre und in dessen Hand Gottes Pläne gedeihen werden in Ewigkeit für Israel, für die Welt und für mich. Kapitel 53, Vers 10 haben wir gelesen, das Wohlgefallen, das, was der Herr plant, wird in seiner Hand gedeihen. Es wird bei ihm wachsen. Da, wo er ist, wird das passieren, was Gott will. Dieser, auf dem der Geist Gottes ruht, Licht der Völker, ewiger Sohn Gottes, war verachtet und verlassen von den Menschen. Besonders von hochgestellten Menschen, besonders von denen, die sich zur Oberschicht oder den Gebildeten und Schlauen und Coolen zählten, die fanden diesen Gottesknecht nicht nennenswert. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an, sagt Johannes ja. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden oder mit Krankheit vertraut. Vers 3. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut oder mit Leiden vertraut. Was ist hier gemeint? Hatte Jesus eine Krankheit? Die Evangelien berichten nichts davon, dass er unter irgendeiner chronischen oder auch mal akuten Krankheit jemals litt. Er war wohl kerngesund. Warum ist er ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut oder mit Leiden vertraut? Es war sicher ein innerer Schmerz, innere Krankheit, ein Leiden unter der Verachtung, aber vielleicht noch mehr ein Mitleiden mit den Menschen und den Verirrten. Wir alle irrten umher wie Schafe, haben wir gelesen. Und der Herr, mehrmals wird von ihm erzählt, dass er kommt und die Menschenmenge sieht, die ihn alle hören wollen, und dann heißt es, er war innerlich erschüttert, es jammerte ihn, er hatte tiefes Mitleid, als er die Menschen sah wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und es war ein innerer Schmerz und ein innerer, wie eine Krankheit. Der Herr litt innerlich, er weinte über den Tod des Lazarus, weil er einen lieben Freund verloren hatte, ja, aber auch, weil er vor Augen hatte, dass die Sünde auch den Lazarus hingerafft hatte, denn dass er sterben musste, ist eine Folge der Sünde. Er weinte über Jerusalem, Lukas 19, weil er Jerusalem gepredigt hat und man ihn nicht hören wollte. Er weint im Garten Gethsemane vor Angst. Hebräer 5, Vers 7 sagt das. Er weint, das ist der Knecht Gottes, er leidet, er ist wie krank vor Leid. Er hat unsere Leiden oder unsere Krankheiten getragen. Er hat gelitten unter dem, worunter Menschen litten, worunter wir leiden. Aber ich glaube nicht, indem er selbst krank war, an einer körperlichen Krankheit, sondern durch Traurigkeit über die Not der Menschen, also durch Mitleiden, also durch Mitleid. Er hat natürlich auch gelitten, indem er sich den Hilfesuchenden nicht entzog. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ehrlich gesagt, wer von uns kann das oder möchte das? Ich würde mal sagen, kommt zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, morgen von 10 bis 11:30, aber danach brauche ich Pause. Oder bis 17 Uhr, dann muss Ende sein. Ja, ich halte das nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag Mühselige und Beladene ertragen. Der Herr, ja. Und das ist auch ein Leiden, natürlich. Der Vers 4, er hat unsere Krankheiten oder Leiden getragen, wird in Matthäus Evangelium zitiert. Dort wird erzählt, er heilte viele Menschen, damit die Voraussage von Jesaja 53 erfüllt wurde. Da könnte man denken, ach so, niemand muss mehr krank werden. Seien wir ganz ehrlich. Trotzdem werden weiterhin Kinder Gottes krank. Über einen Schnupfen, der nach 3 Tagen kommt er, 3 Tage bleibt er, 3 Tage geht er. Damit können wir leben. Aber es gibt die schweren Krankheiten. Und auch hier in der Gemeinde kennen wir natürlich Geschwister, die schwer zu leiden haben. Und wer will behaupten, dass diese Geschwister zu wenig Glauben haben oder nicht mit der Hilfe Gottes rechnen? Ich nenne keine Namen. Ihr wisst es selbst. Wie ist das? Jesus ist nach dem übereinstimmenden Zeugnis des Neuen Testaments gestorben für unsere Sünde, sozusagen für die Krankheit unserer Sündigkeit und unserer Sünden, aber nicht, um allen, die auf ihn vertrauen, ein Recht zu erkaufen, gesund zu sein, so wie er das Recht erkauft hat, auf Vergebung. Kein Zweifel, dass er auch heute noch heilt. Kein Zweifel, ob durch Gebet oder ohne darum gebeten worden zu sein, ob durch Ärzte oder Heilkunst oder spontan. Macht nichts, er kann das machen, er tut es auch. Es ist aber sein Geschenk und seine Entscheidung. Denen, die ihn lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Paulus war krank, wusstet ihr das? Er hat einen Dorn im Fleisch, nennt er das, also wie etwas, das ihn immer quält. Und vielleicht war es ein Augenleiden, dass er nicht gut sehen konnte. Und Gott sagt zu ihm, das wird nicht geheilt, meine Gnade genügt dir. Timotheus, Trophimus, Epaphras, seine Mitarbeiter hatten vorübergehende oder dauernde gesundheitliche Einschränkungen, obwohl sie treue Diener Gottes waren, denen wir den nötigen Glauben ja wohl nicht absprechen wollen können. Also, um unserer Übertretungen willen, war der Gottesknecht, der ewige Sohn, verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. In Vers 10 wird das nochmal aufgegriffen. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Gott hat ihn leiden lassen. Man könnte auch sagen, übersetzen, Gott hat ihn krank gemacht. Krank unter der Schuld, fremder Schuld. In Hebräer 10 wird erklärt, wer oder was die Sünde wegnehmen kann. Und in Vers 10, Hebräer 10, Vers 10 heißt es, wir sind geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Der Herr hat sein Blut und sein Leib gegeben zu unserer Versöhnung, Rechtfertigung, Heiligung. Dieser Knecht leidet mehr als jeder andere Mensch zuvor und danach. Kann das sein? Gibt es nicht Menschen, die fürchterlich leiden müssen? Ja, klar. Also muss man nur irgendwie Nachrichten hören. Wie leiden die Menschen? Wie quälen sie sich gegenseitig? Werden Menschen gefoltert oder haben fürchterliche Krankheiten oder erleben Unbeschreibliches, Schlimmes? Warum kann man sagen, der Knecht Gottes hat mehr gelitten als alle anderen? Weil er der Gerechte war, der Unschuldige, der nicht für seine Sünde gelitten hat, sondern für meine. Das ist der Unterschied. Vers 9, im gelesenen Text, wird er genannt, der kein Unrecht begangen hat und kein Betrug, nichts Falsches wurde jemals in seinem Mund gefunden. Ein bildlicher Ausdruck, er hat nie etwas Unpassendes oder Falsches gesagt. In seinen 33 Lebensjahren, das ist übrigens ein sehr, sehr junges Alter, aber wer kann schon mit 3 Jahren behaupten, er hätte nie was Dummes gesagt, geschweige denn, oder mit 13, geschweige denn mit 30 oder 33, das ist der Gerechte, Vers 11, er ist mein gerechter Knecht, der gelitten hat für die Sünde der Ungerechten. Nochmal die Frage, muss man immer so jetzt von Sünde reden und dann in Wirklichkeit halten wir uns alle doch für nette Menschen? Ja, wir sind nette Menschen meistens. Ich bin auch meistens nett, wenn man nett zu mir ist jedenfalls, dann fällt es mir leichter. Aber wenn schon der gottesfürchtige Prophet Jesaja von sich sagen muss, also der ja wahrscheinlich ein sehr heiliges Leben führte, als ihm Gottes einmal so erscheint auf dem Thron in Kapitel 6, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein sündiger Mensch und ein Mann von unreinen Lippen. Das heißt, ich rede schlecht, ich habe schon so viel Schlechtes geredet. Wo bleibe dann ich? Was habe ich schon alles für Schlechtes gesprochen und gedacht? Oder wenn er sagt im 59. Kapitel, das Recht ist fern von uns, wie Blinde tappen wir an der Wand herum. Jesaja 59, Vers 9. Der Prophet Jesaja, wer bin dann ich? Natürlich gehöre ich mit unter das Urteil, auch wenn ich nett bin. Also ich, wie gesagt, ne? Was heißt nett? Ich sage das immer so ein bisschen Spaß. Wir treffen ja auch Menschen, die so strahlend einherleben, dass wir denken, das ist ein guter Mensch und der ist auch glücklich und der hat auch gar keine Unruhe im Herzen, der braucht Jesus gar nicht. Wenn es nach dem äußeren Anschein geht, dann würde ich sagen, ja, manchmal scheint das so. Wie soll ich dem das Evangelium sagen? Aber ich gehe nicht nach dem äußeren Anschein. Ich sage, was offenbart der Heilige Geist durch die Schrift und sage, weißt du was, ich bewundere dich, aber ich weiß ganz genau, du bist ein verlorener Sünder, trotz allem. Du bist immer gut drauf, du kannst alle entertainen, du bist gesund, du hast Geld, alles. Aber ich weiß aus der Heiligen Schrift, dass dein Herz in Unruhe ist, solange es nicht ruht in Gott. Vor dem Heiligen Gott ist kein Gerechter, auch nicht einer. Mit der Ausnahme des Jeschua von Nazareth, dieser Gerechte hat für mich als Stellvertreter gelitten. Frage, kannst du das für dich auch so erkennen? Frag dich einfach, kannst du das auch bekennen? So wie Paulus sagt, er hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Nicht nur so eine Theologie, sondern ich brauche ihn. Kannst du auch davor erschrecken? Also man muss nicht jemanden überreden, sich zu erschrecken. Das ist paradox. Wer sich nicht erschrickt, ja, der erschrickt sich eben nicht. Aber es ist, ich glaube, Jesaja war auch nicht permanent erschrocken. Aber manchmal, wie ihm die Heiligkeit Gottes erscheint, da ist er erschüttert. Über sich selbst und über Gott. Und solche Momente gibt es, glaube ich, im Leben jedes Menschen. Und wenn nicht, dann kann man sogar dafür beten, dass man einmal die Augen geöffnet bekommt. Jesaja sagt ja, ihr habt Augen, aber ihr seid trotzdem wie blind. Kannst du dich auch darüber freuen? Es ist der Kern des Evangeliums, die größte Botschaft, das ist alles. Hier ist das ganze Evangelium. Der Christus leidet und dabei schweigt er wie ein Lamm und sagt nichts. Ich habe mal überlegt, wo er geschwiegen hat. Man könnte ja sagen, Schweigen ist immer einfach, ja? Einfach nicht antworten. Aber wenn ich dich provoziere, dann wird dir schon eine Antwort einfallen. Manche Leute, ja, manche sind ein bisschen spontan, so mehr so lebhafte Menschen. Wenn ich dem was sage, dann wird er schon antworten, ne? Wird eins zurückgeben. Jesus nicht. Als der hohe Priester ihn auf arrogante Weise verhört, Matthäus 26, antwortet er einfach gar nicht. Als Herodes sich auf ein lächerlich lustiges Gespräch mit ihm freut, antwortet er ihm nichts, Lukas 23. Er antwortet auf die schlauen Fragen des Pilatus nicht ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich sehr wunderte. Später liest ja dann der äthiopische Kämmerer, Politiker, in seinem Reisewagen diese Textstelle, hat sich das Buch gekauft in Jerusalem und nun liest er in der Rolle und liest. Er war stumm vor wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und da kommt Philippus vorbei und sagt, hey, du liest ein Buch, verstehst du das Buch auch? Nee, sagt er, keine Ahnung. Wie sollte ich das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Da kommt Philippus und sagt, von diesem Text, von dieser Stelle aus, er war stumm. Das ist hier ja der 7. Vers. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und sagt, ich erkläre dir das Evangelium von Jesus. Und was passiert? Der Mann ist überwältigt und sagt noch am selben Tag auf der Reise, halt an, da vorne ist ein kleiner Teich, ich will getauft werden auf den Namen Jesus. Weil ihn das überzeugt hat. Ich habe mich auch gefragt, war es zu unserer Erlösung nötig, dass der Herr sich widerspruchslos beleidigen ließ? Er hätte ja nicht zurückbeleidigen müssen, aber er hätte ja sagen können, so darfst du nicht mit mir sprechen. War vielleicht gar nicht nötig, oder? Petrus sagt im ersten Brief, 2. Kapitel, Christus hat für euch gelitten, und er zitiert diese Geschichte auch, alle zitieren das, weil es die größte Geschichte ist, und euch damit ein Beispiel hinterlassen, damit ihr es ihm nachmacht, dass er beschimpft wurde und nicht zurückschimpfte, dass er litt und keine Drohung ausstieß, dass er sich beleidigen ließ und nicht zurückbeleidigte, sondern seine Sache dem übergab, der gerecht richtet, das heißt seinem Vater im Himmel. Das hat Jesus noch on top gemacht, sozusagen als Zugabe, es wäre vielleicht, weiß nicht, ich glaube, es wäre zu unserer Erlösung nicht nötig gewesen. Aber er hat uns auch noch ein Beispiel gegeben, der Demut. Er hat sein Leben, so sagt Jesaja es im 12. Vers, ausgeschüttet in den Tod. Ich mach das jetzt mal lieber nicht, ne? Aber dann ist es weg, dann verdampft es und dann ist es weg. Es ist wie ausgeschüttet und die Sünde vieler getragen. Vers 12. Jetzt kommt noch etwas. Ihr wisst das, das macht nichts. Ich weiß das auch, aber ich kann mich trotzdem darüber freuen, es nochmal so vor Augen zu malen und auch selbst zu sehen. Er hat für die Übertreter Fürbitte getan. Wie kann man das? Man kann vielleicht schweigen und in sich reinknirschen, aber dann noch zu sagen, zu beten für den, der mich quält. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und zwar nicht in dieser spöttischen Art, wie man sich manchmal schützen kann vor Beleidigung, dass man denkt, du kannst mich gar nicht beleidigen. Viel cooler als du, sondern voll herzlichen Mitleids für die, die ihn quälen. Das ist eben das Wunder. Was erscheint dir als das größere Wunder übrigens? Dass Jesus seinen Peinigern öffentlich hörbar vergibt oder dass Jesaja es 700 Jahre vorher schon gesagt hat? Ist beides ein Wunder, oder? Um uns klarzumachen, dass es hier einen unverzichtbaren, uralten, göttlichen Plan gibt und nicht um ein Unglück, das hat Jonathan schon gesagt, nicht um ein Scheitern, keine Nebensache, die Kreuzestheologie ist nachher erfunden worden, Quatsch, das ist die Hauptsache, ohne die wir verloren sind. Als Jesus nach 6 Stunden am Kreuz starb, sollte sein Leichnam nach römischer Sitte irgendwo außerhalb der Stadt verbuddelt werden, wo man eben Hingerichtete in die Grube warf. Man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, Vers 9. Also das heißt, schmeiß den mal da auf den Acker, wo wir immer die Gekreuzigten hinschmeißen. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, Vers 9. 2 Erklärungen. Ihr wisst es vielleicht, ein reicher Mann, Josef von Arimathea, kommt zu Pilatus und sagt, ich möchte diesen Mann ordentlich bestatten, in meinem eigenen Grab. Ich habe mir schon eins bauen lassen, ein Luxusgrab. Wenn man auf Friedhöfen sieht man ja arme Gräber und so prächtige Gräber. Das ist ein prächtiges Grab, das ist für mich, aber ich gebe es diesem, über den du das Urteil gesprochen hast. Pilatus sagt, kannst du haben. Egal. Nimm mit. Und er bestattet ihn in seinem Luxusgrab. Bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Aber dann habe ich auch gedacht, wo ist denn sein Geist und seine Seele? Des Gottesknechtes, des Jesus, der am Kreuz gebetet hat und für seine Quälgeister. Manche sagen ja, ja, wo war er denn? War er in der Unterwelt? Wo war er denn da? War er tot? Ja, er sagt zu dem Räuber am Kreuz neben ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit mir im Paradies. Wo war Jesus, als er gestorben war? Im Paradies. Das heißt, Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, Garten Eden mit Gottes Gegenwart. Und darum ist jeder dahin eingeladen und berufen, der auf ihn vertraut. Jesaja weiß auch, dass der Christus wieder auferweckt und in Ewigkeit werden und in Ewigkeit leben wird, weil er sagt, dass alles, was Gott plant, durch ihn gelingen wird. Vers 11. Dass er viele Menschen außerhalb und innerhalb Israels zu einem gerechten Leben weisen wird. Vers 11. Dass er erhöht werden und über allen sein wird. Das steht im 52. Kapitel, Vers 13. Dass jedes Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus Herr ist. Steht in Jesaja 45, Vers 23. Alles schon da gewesen, 700 Jahre zuvor. Eine furchtbare Strafe lag auf ihm, nicht für etwas, was er getan hätte, sondern für mich und dich. Und das ist das, was wir hauptsächlich weitersagen sollen, auch wenn das manchmal schwer ist, weil es auch schwer zu verstehen ist. Dass man kann sich so einen Menschen nicht vorstellen, aber man ist auch immer so verblendet über die eigene Sünde oder über den, habe ich vorhin schon gesagt, über den, die Sünde oder Tollheit des anderen, dass man denkt, der braucht das nicht. Aber nun gut, das ist die, ich sag's mal so, ein bisschen in Schrägschrift, die Religion, die ich habe, dass ich denke, dieses Buch offenbart die Wahrheit über Gott und die Menschen und nicht das, was ich denke und vor Augen habe. Das soll euch auch ein kleiner, ganz kleines Tröstchen sein für Bhutan, wo vielleicht die Menschen einfach nicht checken, wovon ihr redet, aber ihr müsst es ihnen ja trotzdem sagen. Natürlich lebt ihr es ihnen auch vor. Aber wenn sie sagen, was, Sünde, ich keine Ahnung, schlechtes Karma, ja, ich glaube, es ist ja hier, in Deutschland ist es ja nicht viel anders. Wir reden die Sachen und die meisten Menschen sagen, ja, ja, schön, hast du schön gesprochen, aber sie checken überhaupt nicht, worum es geht. Gut, wir säen den Samen aus und der Heilige Geist macht ihn lebendig, hoffentlich. Und oft genug ja, oft auch nein, aber das ist eben seine Sache, glaube ich. Ja. Diese Lehre verletzt den Stolz. Wenn ich stolz bin, kann ich damit nichts anfangen. So, zum Schluss. Eine Predigt, also ich denke ja, man soll immer sagen, was soll ich jetzt tun? Ja? Soll ich was tun? Soll ich was lassen? Soll ich was ändern? Hier steht ja kein Wort davon, was man tun, lassen und ändern soll. Ich glaube, es ist wichtig, Christus vor Augen zu haben. Wir haben auch davon gesungen. Noch einmal realisieren, dass das Wort zuverlässig ist, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, also um Sünder zu erretten. Das heißt, er ist nicht irgendwo einfach so geboren und dann ist er zu so einem frommen Lehrer geworden. Das glauben viele, aber das ist kompletter falscher Quatsch. Er ist gekommen aus einer anderen Dimension in unsere Welt, um Sünder zu erretten. Von denen, sagt Paulus, ich der Größte bin, der größte Sünder, sagt Paulus von sich. Ja, dann muss ich vielleicht der Allergrößte sein und dann gibt es viele größte Sünder. Er ist dafür gekommen. Das ist nun mal so und das ist unsere Botschaft und wir suchen immer neue Wege, um das irgendwie zu zeigen und zu leben und wir vergessen es ja auch selbst oft, aber darum malen wir es heute nochmal vor Augen. Wir sollen uns dafür öffnen und danach ausstrecken, über Jesus zu staunen, ihm dankbar zu sein, den Dank auszusprechen, ihn zu lieben, ihm nachzueifern und ihn zu bezeugen. Amen. Und auch eine uralte Sprache und ein altes Buch, aber es sagt genau das, was wir brauchen. Und danke für die Gabe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, dass du ihn hast leiden lassen für mich, für uns und dass alles, was du planst, in seiner Hand gedeihen wird, auch gegen den Schein, wenn es oft nicht so aussieht in der Welt, wird er als strahlender Sieger über allem stehen und jede das Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge dich bekennen, Herr Jesus Christus. Amen.